NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Im Studio ist Jürgen Hanefeld. Wachwechsel in der EU, Schweden löst Tschechien ab, Skandal bei der Sparkasse Köln-Bonn, offenbar schwere Vergehen gegen den Datenschutz, Tod vor Gericht, eine Messerattacke in Dresden und Bundestag debattiert Urteil zum Lissabon-Vertrag. Dies sind die wichtigsten Themen heute. Ganz vorn aber steht das Schaulaufen der Spitzenpolitiker auf dem Deutschen Bauerntag in Stuttgart, wo Präsident Sonnleitner mit einer gewaltigen Mehrheit wiedergewählt wurde. Die Kanzlerin persönlich gratulierte ihm und Sabine Gronau berichtet.
Es war Merkels dritter Auftritt als Kanzlerin auf einem Deutschen Bauerntag und der Empfang war gewohnt freundlich.
Herzlich willkommen, es ist uns eine Freude und Ehre.
Eine gut gelaunte Kanzlerin lobte zunächst den Slogan auf der Bühne, wir ackern für Deutschland, und gratulierte dann Gerd Sonnleitner zur Wiederwahl als Präsident des Bauernverbands mit 97% der Stimmen.
Das sind ja quasi sozialistische Ergebnisse hier bei Ihnen. Das zeigt aber, dass Sie einig sind. Und ich glaube, Einigkeit in diesen Tagen ist ausgesprochen wichtig.
In ihrer 45-minütigen Rede würdigte Merkel die deutschen Bauern als Rückgrat des ländlichen Raums. Sie kündigte an, sich in Brüssel auch in Zukunft für die deutschen Landwirte einzusetzen. Was weitere Hilfen für die Bauern, beispielsweise den vom DBV geforderten Rettungsschirm für die Landwirtschaft angeht, hielt sich Merkel mit Versprechen jedoch zurück und zählte lieber auf, was die Bundesregierung bisher für die Bauern getan hat. Auf die Auseinandersetzungen zwischen dem Bauernverband und dem Bund Deutscher Milchviehhalter anspielend, appellierte Merkel an die Bauern, zusammenzuhalten.
Wir sind alle aufeinander angewiesen und auch Politik, Bundespolitik, kann nur vernünftig agieren, wenn der Bauernverband es schafft, weitestmöglich die Interessen zu bündeln und als gemeinsames Interesse vorzubringen. Meine Bitte also, lasst uns die einzelnen Interessen nicht gegeneinander ausspielen.
Im politischen Schaulaufen auf dem Bauerntag versprach FDP-Chef Westerwelle den Landwirten im Falle einer Regierungsbeteiligung mehr Steuerentlastungen, vor allem im Hinblick auf den europäischen Wettbewerb.
Fairer Wettbewerb heißt eben auch, dass wir uns nicht die Steuern immer höher leisten können, während andere längst den Weg der Ermäßigung gehen, um ihre Konjunktur und ihre Landwirtschaft auch anzukurbeln.
Der SPD-Vorsitzende Müntefering bedankte sich bei Gerd Sonnleitner für dessen lobende Worte über die Arbeit der Bundesregierung und erinnerte die Delegierten süffisant daran, dass 8 SPD-Minister im Bundeskabinett sitzen. Wegen der Wirtschaftskrise bräuchten die deutschen Bauern jetzt die Hilfe der Gesellschaft, betonte Müntefering und nannte die Landwirtschaft unverzichtbar.
Ich kann mir kein Deutschland vorstellen, kein Europa, in dem nicht die Landwirtschaft, die Bauernschaft, die Bauernfamilien im ländlichen Raum eine tragende Rolle spielen. Das ist jetzt so, das soll auch in Zukunft so sein und das muss auch so bleiben. Und entsprechend müssen auch die finanziellen Möglichkeiten in diesem Land aufgestellt werden, damit das so bleiben kann.
Die 1300 Delegierten und Gäste applaudierten der politischen Prominenz höflich, aber verhalten. In der angespannten Lage erwarten sie keine Rettung allein durch die Bundespolitik.
Man kann das nicht voll auf die Politik schieben, man kann es aber auch auf jeden Fall nicht voll auf die Landwirtschaft schieben.
Tja, wohin kann man schieben? Zum Bauerntag in Wahlkampfzeiten unser Kommentar im Echo des Tages von Susanne Henn.
Sie haben ihre Ziele erreicht. Die Verantwortlichen im Deutschen Bauernverband können schon am Ende des zweiten Veranstaltungstages in Stuttgart mit sich zufrieden sein. Ein Ziel war, Einigkeit zu demonstrieren. Das ist mit der Wiederwahl von DBV-Präsident Sonnleitner mit überwältigender Mehrheit gelungen. 97% Zustimmung. Bundeskanzlerin Merkel nannte es scherzhaft sozialistische Verhältnisse, stärken dem zuletzt häufig attackierten Sonnleitner den Rücken. Bei nur 16 Nein-Stimmen darf der wiedergewählte Bauernpräsident davon ausgehen, dass durch ihn die Bauern mit einer Stimme sprechen. Zumindest die im DBV organisierten. Denn Einigkeit war auch deshalb Trumpf heute auf dem Bauerntag, weil Kritiker der Bauernverbandspolitik, wie sie sich etwa im Bund Deutscher Milchviehhalter oder in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft finden, auf dem Bauerntag nicht zu Wort kamen. Ein weiteres Ziel des Bauerntages war es, Gehör zu finden für die Belange der Bauern, in der Bevölkerung ebenso wie bei den politisch Verantwortlichen. Beides gelang nicht zuletzt durch den Aufmarsch der Berliner Politprominenz, die per Hubschrauber eingeflogen wurde. Münte, Fähring, Westerwelle und Merkel fanden anerkennende Worte über die Arbeit der deutschen Landwirte und ihre Bedeutung für den ländlichen Raum, die Kulturlandschaft und die Erzeugung regionaler Produkte. Wenn auch keiner konkrete Versprechungen machte, die Bauern waren zufrieden mit den Auftritten. Sie fühlten sich verstanden und die Psyche spielt in wirtschaftlich kritischen Zeiten eine wichtige Rolle. Dementsprechend wohlwollend fielen hinterher die Kommentare auf den Fluren aus. Und auch das dritte Ziel konnte der heutige Tag erreichen. Es herrscht eine gute Stimmung auf dem Bauerntag. Es gab keine wütenden Proteste. Stattdessen zeigten die Landwirte eher gelassene Entschlossenheit. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit muss nun die kommenden Wochen und Monate überstehen. Wenn der Milchpreis im Keller bleibt und die EU-Agrarpolitik von den deutschen Bauern noch mehr marktwirtschaftliches Denken verlangt. Erst dann wird sich zeigen, ob der Bauerntag mehr war als eine inszenierte Harmonieveranstaltung.
Die Meinung von Susanne Henn. Halbjährlich findet der Wechsel in der EU-Ratspräsidentschaft statt. Heute hat Schweden von Tschechien übernommen. Die Skandinavier haben angekündigt, die Themen Finanzkrise und Klimaschutz in den Vordergrund ihrer Amtsperiode zu rücken. Anlässlich der Stabübergabe war Kommissionspräsident Barroso nach Stockholm gereist, von dort Albrecht Breitschuh.
Mit einem sogenannten Arbeitstreffen zwischen Schwedens Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt und dem Kommissionspräsidenten der Europäischen Union, José Manuel Barroso, im Stockholmer Rathaus begannen die 6 Monate schwedischer EU-Ratspräsidentschaft. Nichts Aufregendes also, und was die beiden hinterher der Presse mitzuteilen hatten, ließ auch kaum aufhorchen. Einmal mehr hob Reinfeldt hervor, auf welchen Gebieten er im nächsten halben Jahr Fortschritte zu erzielen gedenke.
Europa und Welt befinden sich mitten in den allvarligsten ökonomischen Krisen in moderner Zeit.
Europa und die Welt befinden sich mitten in der schwersten ökonomischen Krise der Gegenwart. Und deshalb werden wir uns der Bekämpfung der Finanzkrise mit steigender Arbeitslosigkeit besonders widmen. Unser Ziel ist es, dass Europa aus dieser Krise gestärkt hervorgeht. Gleichzeitig stehen wir vor der vielleicht größten Herausforderung unserer Generation, dem Klimawandel. Hier drängt die Zeit und wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um in der EU Einigkeit zu schaffen vor dem Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember. Schweden dürfte schon während des Treffens der EU-Umweltminister Ende Juli seine Idee einer europäischen CO2-Steuer nach eigenem Vorbild präzisieren. Als weitere Herausforderung nannte er den Lissabon-Vertrag, von dem zurzeit noch niemand wisse, wann er in Kraft trete. Im Oktober werden die Iren mit einer zweiten Volksentscheidung möglicherweise die Antwort geben. Dann endet auch die Amtszeit von EU-Kommissionspräsident Barroso. Der würde gerne 5 weitere Jahre ranhängen und Fredrik Reinfeldt die Personalie gerne noch in diesem Monat vom Tisch haben. Aber im EU-Parlament gibt es Widerstand von den Sozialisten und den Grünen, die Barroso ablehnen. Eine Wahl schon im Juli gilt eher als unwahrscheinlich. Ob er sich nun als Lame Duck sehe, als Kommissionspräsident ohne Einfluss, wurde Barroso gefragt. Das wirkliche Leben ist so reich, warum soll ich mich da mit hypothetischen Fragen beschäftigen? Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU wollen, dass im Juli gewählt wird. Jetzt ist es die Aufgabe von Ministerpräsident Reinfeldt, sich mit dem EU-Parlament zu beraten. Und das entscheidet dann und nicht ich. Ich habe großen Respekt vor dem Parlament. Anschließend ging es für Barroso ein paar Fußminuten weiter ins königliche Schloss, wo ihn der schwedische König Carl Gustaf empfing. Beide werden sich schon am Abend wiedersehen, wenn im Stockholmer Freilichtmuseum Skansen die Ratspräsidentschaft mit einem großen Fest offiziell eröffnet wird.
Albrecht Breitschuh über den Ratsvorsitz der Schweden, der mit dem heutigen Tag begonnen hat. Das vergangene halbe Jahr unter Regie der Tschechen war eher von Pannen und Peinlichkeiten geprägt. Eine Bilanz von Wolfgang Landmesser.
Es war eine Präsidentschaft der Skandale und Peinlichkeiten. Das fing schon mit dem Kunstwerk an, das die Länder, die den Vorsitz im Europäischen Rat haben, traditionell für das Ratsgebäude in Brüssel stiften. In seiner Installation Entropa spielte der tschechische Künstler David Czerny mit Klischees über die 27 Mitgliedstaaten. Viele fanden das gar nicht lustig. So war Bulgarien als einziges Stehklo dargestellt. Nach heftigen Protesten musste der Künstler ein schwarzes Tuch darüber breiten. Und fast hätte er das ganze Werk wieder abhängen müssen.
There was a huge chance that the whole piece will be taken down.
Auch die tschechische Präsidentschaft stand auf der Kippe. Zur Halbzeit im März stürzte das Prager Parlament die Regierung von Ministerpräsident Mirek Topolánek. Am Morgen danach hatte er seinen großen Auftritt im Europaparlament und Topolánek, schon davor für seinen eigenwilligen Humor berüchtigt, leistete sich seinen größten Fauxpas. Herr Geithner, der amerikanische Finanzminister, hat mit seinen Maßnahmen bei den europäischen Staaten sehr viel Schrecken hervorgerufen und das ist der Weg ins Verderben. Oder A Way to Hell, ein Weg in die Hölle, wie es in der englischen Übersetzung hieß. Scharfe Proteste der 27 Mitgliedstaaten waren die Folge. Topolánek spreche mit seiner Kritik am amerikanischen Antikrisenprogramm nicht für die EU. Wirtschaftskrise, Energiesicherheit, östliche Partnerschaft. Mit diesen drei großen Themen starteten die Tschechen in ihre Präsidentschaft. Doch große Fortschritte hat das Land nicht durchgesetzt, sagen Kritiker. Auch der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff muss nachdenken, wenn es um tschechische Erfolge geht.
Doch ein Punkt, den muss man den Tschechen zugutehalten, ist die östliche Partnerschaft. Die ist in der Tat in trockene Tücher gebracht worden.
Die Partnerschaft mit Ländern wie der Ukraine, Armenien oder Aserbaidschan soll die politische Stabilität und Demokratie in den EU-Anrainern im Osten voranbringen. Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise oder beim Zukunftsthema Klimaschutz hätten sich die Tschechen nicht gerade mit Ruhm bedeckt, ist die fraktionsübergreifende Meinung im Europaparlament. Doch nüchtern betrachtet habe die tschechische Präsidentschaft gar nicht schlecht funktioniert, meint Andreas Maurer von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Das war eine Präsidentschaft, die in die normalen Routineangelegenheiten des Ministerrats, ich würde sagen, mehr oder weniger fehlerfrei überstanden hat und den Rat vernünftig gemanagt hat.
Es gäbe eben solche und solche EU-Präsidentschaften. Die Deutschen und die Franzosen seien mit großen Plänen angetreten. Kleinere Länder wie Tschechien dagegen hätten diesen Anspruch gar nicht, sondern wollten vor allem die laufenden Geschäfte gut über die Bühne bringen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es wird 18.42 Uhr. Mit großer Erleichterung haben die Mehrheitsparteien im Bundestag das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag aufgenommen. Der EU-Vertrag, so der Tenor der Entscheidung, sei mit dem Grundgesetz vereinbar. Trotzdem müsse Deutschland an seinen eigenen Gesetzen nacharbeiten und den europäischen Einigungsprozess gewissenhaft begleiten. Heute hatte der Bundestag Gelegenheit, über den Richterspruch aus Karlsruhe zu debattieren. Dietmar Riemer hat zugehört.
Vor nur sehr mäßig besetztem Plenum.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Haus ist ja nicht gerade übervoll.
Beschäftigte sich der Bundestag heute Nachmittag mit den Konsequenzen aus dem gestrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und die Abgeordneten waren sich in einem Punkt einig. Das Gericht hat die Position des Bundestags und des Bundesrats in allen wichtigen Fragen der europäischen Integration erheblich verbessert. Gregor Gysi, einer der Kläger, vermisste deshalb etwas Dankbarkeit bei seinen Kolleginnen und Kollegen.
Durch Gauweiler, durch Graf Stauffenberg und die Fraktion der Linke sind die Rechte des Bundestages und des Bundesrates gestärkt worden. Sie hätten sie geschwächt. Und deshalb sage ich Ihnen, ein Satz hätte von Ihnen fallen müssen. Danke, Graf Stauffenberg. Danke, Herr Gauweiler. Danke, die Fraktion Die Linke. Danke.
Und danke, Bundesverfassungsgericht, was in jeder Rede heute Nachmittag mitschwang. Nach dem Dank an die Richter in Karlsruhe folgt nun das, kündigte der SPD-Abgeordnete Schäfer an.
Wir wollen jetzt zügig, aber solide und gründlich mit allen Fraktionen in diesem Hause fair zu einer Regelung kommen, die es ermöglicht, dass der Deutsche Bundestag noch in dieser Legislaturperiode das Begleitgesetz ändert.
Weil es nämlich nicht nur um die Rolle Deutschlands geht, sondern, wie der Abgeordnete Löning von der FDP anmerkte,
an Deutschland wird der Vertrag von Lissabon nicht scheitern. Das ist ein wichtiges Signal, was wir nach Irland senden. Das ist ein wichtiges Signal, aber auch, dass wir in die Tschechische Republik und auch nach Polen senden, meine Damen und Herren.
Denn in all diesen Ländern liegt der Vertrag politisch noch auf Wiedervorlage. Sollte nur eins der genannten Länder nicht zustimmen, wie zum Beispiel die Iren in einer zweiten Volksabstimmung, wäre der Lissabonner Vertrag politisch tot. Zurück ins Plenum. Peter Gauweiler, CSU, summierte mit hörbarem Stolz, aber auch parlamentarischer Selbstkritik seinen Erfolg in Karlsruhe.
Dieses Urteil bedeutet für das Parlament und für das nächste Parlament einen Schub von Kompetenzen. Es dient uns nicht zum Ruhme, dass es dazu eines Urteils eines Bundesverfassungsgerichts gebraucht hat. Ein Parlament, das seine Kompetenzen aufgibt, gibt sich selber auf. Und dies zu verhindern, sind wir hier da.
Mit besonderer Genugtuung vermerkten die Parlamentarier aller Fraktionen, dass in die Kernbereiche der deutschen Innenpolitik, wie zum Beispiel das Strafrecht, der Einsatz der Bundeswehr, das Steuerrecht oder die Sozialpolitik, nach wie vor nicht ohne Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates von Brüssel aus eingegriffen werden darf. Denn bei aller europäischen Integration, so Gauweiler,
das Bundesverfassungsgericht stellt ausdrücklich klar, dass das Prinzip der souveränen Staatlichkeit eine Schranke der Integrationsermächtigung ist.
Aus dem Bundestag berichtete Dietmar Riemer. Ein Lob hat der Einzelhandel heute den Verbrauchern ausgesprochen. Die nämlich ließen sich nicht kirre machen vom Krisengerede, sondern kauften weiter fleißig ein. Von der Halbjahrespressekonferenz des Verbandes berichtet Michael Weidemann.
Die Kunden lassen sich nicht bange machen von den Horrorberichten über die Krise, freut sich Deutschlands oberster Einzelhändler. Von größeren Einbrüchen sei in seiner Branche glücklicherweise nichts zu spüren, erläutert HDI-Präsident Josef St. Johanser.
Die Verbraucher haben eine Zuversicht bisher gezeigt und wenn es dort auch auf der Arbeitsmarktseite nicht zu erheblichen Einbrüchen kommt, wird das Konsumverhalten stabil bleiben. Das geht über alle Branchen. Also die Möbler sind nicht ganz so zufrieden, die haben zweistelliges Minus. Dafür sind die Baumärkte sehr stabil. Lebensmittelhandel, Textil ist alles in der Balance.
So wird der Einzelhandel zum Muntermacher der Nation, zumal das niedrige Preisniveau die Kauflaune zusätzlich stimuliere, freut sich der Verbandschef. Der Binnenkonsum, seit Monaten der Hoffnungsträger auf dem Weg aus der Rezession, zeige sich erstaunlich robust. Und das bei weiter rückläufigen Umsatzzahlen. Um rund 2% geringer würden die im laufenden Jahr voraussichtlich ausfallen. Das allerdings ist angesichts der Ausgangslage eine sehr gute Nachricht, meint St. Johanser, zumal eine politische Entscheidung die Nachfrage nach unten gezogen habe.
Die Abwrackprämie der Bundesregierung sorgt eindeutig für Wettbewerbsverzerrungen. Politisch äußerst fragwürdig lenkt sie das Geld der Verbraucher einseitig staatlich beeinflusst um. Was die Bundesbürger von der staatlichen, durch ihre eigenen Steuern finanzierten Prämie für Autos ausgeben, sparen sie beim Einkauf im Einzelhandel. Das merken wir an unseren Kassen.
Und wenn im kommenden Jahr die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigt, könnte es für den Einzelhandel noch einmal richtig eng werden. Die Geschäftserwartungen in der Branche sind dementsprechend deutlich schlechter als die Beurteilung der aktuellen Lage, dämpft der Verbandschef den Optimismus. Dazu komme die Debatte um Steuererhöhungen, insbesondere bei der Mehrwertsteuer.
Gerade die wären jedoch eine große Bürde für den erhofften Einstieg in einen binnenkonjunkturellen Wachstumspfad. Das gilt auch für den ermäßigten Satz. Wir werden uns erbittert gegen jeden Versuch wehren, die Mehrwertsteuer zu erhöhen.
Dem Konsum würde das auf jeden Fall einen herben Dämpfer verpassen, fürchtet der HDE-Präsident. Als wenig hilfreichen Eingriff in das Spiel der Märkte betrachtet Josef St. Johanser auch die Serie staatlicher Milliardenspritzen für notleidende Konzerne. Im Einzelhandel sind sie kontraproduktiv, stellt er fest.
Bitte keine Geschenke, aber bitte auch nicht an andere. Weil all das, was in diese Richtung konsumfördernd oder ausgabenfördernd inszeniert wird, erzeugt Strohfeuer, es ist nicht nachhaltig und es verzerrt den Wettbewerb.
Kaufhäuser hätten auch ohne Staatshilfen eine Chance auf dem Markt der Zukunft, glaubt St. Johanser, im Hauptberuf Topmanager der Rewe-Gruppe. Sie müssten nur an der richtigen Stelle stehen, moderne Sortimente anbieten und sich an klar definierte Zielgruppen wenden.
Michael Weidemann aus Berlin. Ein schweres Vergehen wirft die zuständige Datenschützerin der Sparkasse Köln-Bonn vor. Der Grund: unverschlüsselte Datensätze von Kunden sind, nach Recherchen des WDR-Studios Köln, an den Reutlinger Unternehmensberater Strottmann gelangt. Jochen Hilgers.
In einer E-Mail hatte Strottmann der Sparkasse mitgeteilt, welche Daten ihm vorliegen. Darin listete er unter anderem auf: Daten aus dem Personalrat, Daten aus dem Verwaltungsrat, Vorstandsberichte, Informationen aus Personalbeurteilungsgesprächen sowie Daten über die einzelnen Marktbereiche Privatkundengeschäft von 2007 bis 2009. Alle diese Daten, so sagt er, seien ihm jeweils umgehend und ohne Anonymisierung zur Verfügung gestellt worden. Und das ohne besondere Hinweise auf Datenschutz oder Vertraulichkeit.
Ich habe keine Vertraulichkeitserklärung bekommen. Das hat man erst im Nachhinein festgestellt, dass ich keine habe. Wir haben auch keinen Vertrag geschlossen über meine Tätigkeit. sondern die Aufträge sind mir immer mündlich übermittelt worden.
Die Sparkasse Köln-Bonn streitet die Vorwürfe ab. Zu einer weiteren Stellungnahme war kein Vertreter des Instituts bereit. Stattdessen erreichte das Schreiben einer Anwaltskanzlei den WDR. Darin heißt es, es habe sehr wohl ein Vertragsverhältnis bestanden. Die Tätigkeit sei auf Einzelauftragsbasis auf der Grundlage von E-Mails und Telefonaten erfolgt. Und der Datenschutz sei als Teil der allgemeinen Geschäftsbedingungen automatisch berücksichtigt. Tom Schmidt von den Bonner Grünen und Verwaltungsrat der Sparkasse will anfangs kaum glauben, was er sieht, als er die Unterlagen vorgelegt bekommt.
Aus meiner Sicht ist das ein Datenskandal und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Erklärungen von beiden Seiten da lauten werden. Die Sicherheit von Daten ist gerade in einer Sparkasse ein absolut hohes Gut. Da geht es um die Glaubwürdigkeit, um die Seriosität eines Instituts.
Auch bei der Datenschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen fragen sich die Verantwortlichen, was da bei der Sparkasse wohl schiefgelaufen ist. Ein solcher Fall ist dem Bankenwesen nach Auskunft der Datenschützer bisher nicht bekannt geworden. Pressesprecherin Bettina Geig.
Grundsätzlich ist dieses Verfahren hier offensichtlich völlig schiefgelaufen. Hier hat man zuvor wahrscheinlich auch nicht den betrieblichen Datenschutzbeauftragten eingeschaltet, denn der hätte sicherlich dafür Sorge tragen müssen, dass das Unternehmen hier sensibilisiert ist und auf diese Datenschutzfragen im Vertragswerk schon von Anfang an eingeht.
Die Behörde erwägt jetzt, ein Verfahren gegen die Sparkasse einzuleiten. Behördensprecherin Bettina Geig.
Ich denke, dass die Kundendaten generell nicht hätten übermittelt werden dürfen. Und das kann eine Ordnungswidrigkeit sein, die mit einem Bußgeld bis zu 250.000 Euro geahndet werden kann.
Die Sparkasse Köln-Bonn ihrerseits prüft jetzt juristische Schritte gegen ihren Ex-Berater.
Fast immer nach Flugzeugabstürzen gibt es am Anfang wilde Schuldzuweisungen und Gerüchte, bis dann später, wenn der Fall schon beinahe vergessen ist, die Ursache des Unfalls mithilfe der Flugschreiber ermittelt werden kann. So entwickelt sich nun auch der Fall der Maschine, die in der Nacht zu gestern vor den Komoren im Indischen Ozean abgestürzt ist. Die Empörung ist groß, das Wissen um die Hintergründe minimal. Als Wunder gilt das Überleben eines 14-jährigen Mädchens. Gertrud Sterzel aus Paris.
Stunden nach dem Absturz vor den Komoren wurde Baya Bakari verletzt aus dem Meer gerettet. Kurz danach hat sie ihren Vater angerufen.
Papa,
hat sie gesagt, plötzlich ist das Flugzeug abgestürzt. Alles war dunkel. Ich wurde rausgeschleudert und war im Wasser. Und da habe ich mich an irgendetwas festgehalten. Und dann war da ein Boot, das mich gerettet hat. Seine Tochter könne kaum schwimmen, fügt Kasim Bakari hinzu. Ich hätte nie gedacht, dass sie das auf diese Weise überstehen würde. Aber Bahia weiß noch nicht, dass ihre Mutter beim Absturz des Airbus 310 gestorben ist. Rettungsboote sind vor Ort und suchen in schwerer See weiter nach Überlebenden. Insgesamt befanden sich 153 Menschen an Bord der Yeminia-Maschine. Die meisten waren Komorer, die in Frankreich wohnen und ihre Angehörigen in der einst französischen Kolonie besuchen wollten. In Frankreich haben auch heute wieder wütende Komorer gegen die staatliche jemenitische Fluggesellschaft protestiert. Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle verhinderten einige Demonstranten den pünktlichen Start einer Maschine Richtung Sanaa. Sie werfen Jemenia vor, technisch mangelhafte Jets auf der Route zu den Komoren einzusetzen. Ab Sanaa. Denn dort übernimmt der A310 die Passagiere, die bis dahin, von Paris kommend, in einem moderneren A330 geflogen waren. Einer der Demonstranten rief zum Boykott der Fluggesellschaft auf.
Ils ont tué nos familles. Dans cet avion, ça répète vous, ça répète moi.
Sie haben unsere Familien getötet, sagt der junge Mann. Das in diesem Flugzeug, das hätten Sie und ich sein können. Die Unglücksmaschine war 1990 in Betrieb genommen worden. Vor 2 Jahren waren bei einer Inspektion in Frankreich gravierende Mängel festgestellt worden. Seitdem durfte dieser A310 Frankreich nicht mehr anfliegen. Dies hat gestern der französische Staatssekretär für Transport und Verkehr mitgeteilt und damit die Wut der komorischen Bürger noch mehr entfacht. Das Flugzeug hatte Landeverbot in Paris. Warum? Dafür gibt es einen Grund. Und warum durfte es auf den Komoren landen? Dafür gibt es auch einen Grund. Leider. Ein technischer Defekt sei nicht die Absturzursache, erklärte nun der jemenitische Transportminister. Die in Frankreich nachgewiesenen Mängel hätten nur Sitze, Fernsehbildschirme und Kopfhörer betroffen. Zudem sei das Flugzeug erst im Mai von Airbus-Technikern begutachtet worden. In Frankreich wird weiter heftig spekuliert. War das Flugzeug nicht sicher, hat der Pilot beim Landeanflug einen Fehler gemacht oder lag es am stürmisch-regnerischen Wetter? Mehr Klarheit gibt es erst, wenn die Flugschreiber gefunden sind. Alain Joandet, Frankreichs Staatssekretär für Entwicklungshilfe, hat in Moroni, der Hauptstadt der Komoren, mitgeteilt: Anscheinend sind die Flugschreiber geortet worden. Wahrscheinlich liegen sie hunderte Meter tief. Wir müssen sie finden, um zu wissen, was da passiert ist. Die komorische Regierung dementiert die Ortung der Flugschreiber. Und der Vizepräsident kritisiert, dass die französischen Behörden die Information über Mängel an der Unglücksmaschine nicht an die komorischen Behörden weitergeleitet hätten.
Ein Bericht von Gertrud Sterzel aus Paris. Im Dresdner Landgericht hat ein Angeklagter heute eine Zeugin erstochen. Was über den Tathergang bisher zu erfahren war, berichtet Annette Apfel.
Als Zeugin war die 32-jährige Frau am Vormittag ins Landgericht gekommen. Wenige Stunden später verliert sie hier ihr Leben, erstochen vom Angeklagten. Der Dresdner Oberstaatsanwalt Christian Avenarius.
Es gab im Zuge einer Berufungshauptverhandlung einen tätlichen Angriff auf eine Zeugin. Der Täter hat ein Messer eingesetzt und die Zeugin dabei massiv verletzt. Wir haben eben die traurige Nachricht gehört, dass die Zeugin ihren Verletzungen erlegen ist. Es war keine Verhandlung, die Anlass zu besonderer Besorgnis gab. Deswegen ist es natürlich ganz besonders bedrückend und traurig, dass eine fast alltägliche Situation am Gericht in eine solche Katastrophe mündet.
Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind unklar. Ein Gerichtsbesucher sitzt sichtlich bewegt auf einer Bank vor dem Justizgebäude. Schweißperlen laufen über seine Stirn, seine Hände zittern. Er hat in einem Nebenraum interessiert eine andere Verhandlung verfolgt, bei der Polizisten aussagten.
Eine Polizeibeamte wurde gerade vernommen, da haben wir draußen einen Schrei gehört. Da haben alle uns ein bisschen angeguckt und in dem Moment wurde die Tür aufgerissen und einer der Beamten, der als Zeuge geladen war, kam rein und sagte zu dem, der drin saß: Wir brauchen deine Waffe, da vorne ist eine Stecherei. Da sagte der Richter, er soll mit vorgehen, wir sollten alle drin bleiben. Eine Minute später haben wir einen Schuss gehört. Haben wir 20 Minuten drin rumgesessen und dann hieß es, wir sollten durch den Hinterausgang raus. Und da hat man vor dem Gerichtssaal bloß eine große Blutlache gesehen und die Bar, wo einer drauf lag und wo es Blut noch ein bisschen an der Seite runterlief.
Eine Gerichtssprecherin sagt, es ging um eine Berufungsverhandlung vom Amtsgericht Dresden wegen Beleidigung. Der in Russland geborene Alex W. soll eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro erhalten haben. Bei dem Streit auf einem Spielplatz hatte er eine Frau als Islamistin und Terroristin beschimpft. War er schon vorher gewalttätig? Wie konnte das Messer ins Gericht gelangen, fragt der Gerichtsbesucher.
Warum Dresden eigentlich das einzige Oberlandesgericht ist, was keine Sicherheitsschleuse hat? Alle anderen Landesgerichte haben Sicherheitsschleusen, damit keiner mit Waffen reinkommt, nur Dresden nicht.
Diese Frage stellt sich auch Strafverteidiger Frank Hannig, der sich gerade im Gerichtsgebäude befand, als sich der Gewaltausbruch ereignete.
Also ich bin Strafverteidiger seit vielen, vielen Jahren und viele Strafverteidiger zumindest, zu denen ich gehöre, fordern, dass Zugangskontrollen an den Gerichten gemacht werden, weil wir eine Zunahme von Gewalt allgemein einfach bei unseren Straftätern sehen. Und ich wundere mich darüber, warum es in Sachsen bisher keine Waffenkontrollen am Einlass gibt. Und heute haben wir die Quittung dafür gekriegt.
Sachsens Justizminister Mackenroth sagte noch am Tatort, er sei völlig schockiert und entsetzt über die Tragödie.
Und nun noch kurz zum Sport. Er ist der letzte Deutsche beim wichtigsten Tennisturnier der Welt und er hat jetzt sogar Chancen auf den Einzug ins Endspiel von Wimbledon. Tommy Haas bezwang auf dem sogenannten heiligen Rasen heute Nachmittag im Viertelfinale den Serben Novak Djokovic, die Nummer 4 der Welt. Haas setzte sich in 4 Sätzen durch und bekommt es nun im Halbfinale mit dem weltbesten Tennisspieler Roger Federer zu tun. Aus London, Thomas Perlebach.
Ohne jeden Zweifel hat Tommy Haas hochverdient den Sprung in das Halbfinale geschafft. Gegen Novak Djokovic spielte er ein ganz starkes Match und besiegte die Nummer 4 der Welt in 4 Sätzen.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, hatte ich jetzt Anfang des Turniers nicht daran geglaubt, dass ich noch hier bin, im Halbfinale zu stehen. Also auf der anderen Seite, nach Halle hat man vielleicht ein bisschen gehofft, wenn man sich die Auslosung angeschaut hat. Wenn ich einigermaßen gut spiele und meine Chancen nutze, dann habe ich vielleicht eine Chance, weit zu kommen. Und jetzt im Halbfinale zu stehen, ist natürlich für mich ein Riesenerfolg.
Haas schlug stark auf, spielte druckvoll und konzentriert von der Grundlinie und punktete sogar am Netz. Gegen diese Kombination hatte Novak Djokovic keine Chance, der im Übrigen die Überlegenheit des Deutschen neidlos anerkannte. In der Vorschussrunde trifft Tommy Haas nun auf den Schweizer Roger Federer. Der fünfmalige Champion spielte gegen den aufschlagstarken Kroaten Ivo Karlovic ein ungemein souveränes Match und gewann glatt in 3 Sätzen. Weiter dabei ist im Übrigen auch Andy Murray. Großbritanniens großer Hoffnungsträger zog, wie Tommy Haas, zum ersten Mal hier in das Semifinale ein, besiegte den Spanier Juan Carlos Ferrero in 3 Sätzen.
Das war das Echo des Tages am 1. Juli. Einen guten Abend wünscht Ihnen Jürgen Hannefeld.